Ja, hallo und ganz herzlich willkommen auf dem Seelennahrungskongress, der diesmal unter dem Motto steht: Entfache dein Licht in Zeiten der Dunkelheit. Ich freue mich so sehr, heute hier als Gast die liebe Katharina Seewald zu haben und heiße dich ganz herzlich willkommen, liebe Katharina. Danke, dass du da bist.
Oh, ich danke dir, liebste Susanne. Danke, 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 dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich total auf diesen Seelennahrungskongress von dir. Danke.
Ja, du bist ja jetzt schon das dritte Mal dabei, haben wir gerade beide festgestellt. Aber es ist immer wieder sehr spannend, deine Interviews oder zu hören, was du in den Interviews uns zu sagen hast. Ich werde dich gern mal vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Katharina Seewald ist Heilpraktikerin. Sie ist Autorin, sie ist Erinnernde und Hüterin des alten Wissens. Sie betreibt ein Zentrum für Tiefenheilung in guten Händen und dort bietet sie Ausbildungen an zu Frauenkreis, zur Frauenkreisleiterin und auch die Urmuttercamps. Und ja, liebe Katharina, vielleicht gleich zur ersten Frage. Bist du bereit?
Ja.
Ja, du begleitest ja Menschen auf ihrem Weg in ihre Kraft, vor allem Frauen. Wie sieht das aus, wenn du jemanden begleitest? Da musst du ja selber auch eine starke Frau sein. Also ich empfinde dich auch so als wirklich kraftvolle Powerfrau. War das schon immer so, dass du dich voll in deiner Kraft gefühlt hast? Wie war das zum Beispiel in deiner Jugend oder gar in deiner Kindheit?
Also tatsächlich habe ich mich in meiner Jugend und Kindheit nicht in meiner vollen Kraft gefühlt, was aber tatsächlich damit zusammenhing. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was wir Menschen, die sich jetzt nicht in ihrer vollen Kraft fühlen, auch mit einem Seelennahrungskongress einfach ermutigend zurufen können. Es ist eine Entscheidung. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich als Kind und als Jugendliche nicht in meiner vollen Kraft gefühlt habe, weil ich mich entschieden habe, nicht in meiner vollen Kraft zu stehen, weil ich fürchtete, dass ich dann ausgeschlossen werden würde, dass ich dann als anders gebrandmarkt würde, dass mich dann niemand mehr mögen würde. Und das ist vielleicht gleich die Essenz des Ganzen, wenn wir tatsächlich in unserer vollen Kraft stehen wollen, was im Grunde genommen bedeutet, in unserer vollen Wahrheit, in unserer vollen Authentizität zu stehen, dann müssen wir diese Hürde, die ja in unserer Gesellschaft ziemlich hoch ist, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die nach wie vor die Normierung dem Individuellen vorzieht, dass wir auf eine Art diese Hürde überwinden müssen, Anerkennung finden zu wollen oder Zuspruch finden zu wollen oder insbesondere von denen gemocht zu werden, in deren Kreis wir groß geworden sind. Dieses klassische Modell, was wir derzeit ja noch haben von der Kleinfamilie, ist ja ein Modell, das ja an Überforderung einfach zerbricht. Das beginnt schon mit der Partnerschaft der Eltern, die ja im Grunde genommen vollkommen einander damit überfordern, dass sie die One and Only füreinander sein müssen und alles zur Verfügung stellen müssen, was der andere sich wünscht. Und weil wir alle, und jetzt hole ich ein bisschen aus, weil wir alle natürlich in diesem patriarchalen System groß geworden sind, kennen wir alle sehr, sehr gut die urmenschliche bzw. die urweibliche Wunde. Und die urweibliche Wunde hat damit zu tun, dass das Weibliche, und da spreche ich nicht von den Frauen, sondern von allen Menschen, das Weibliche lebt ja allem inne, dass das Weibliche nicht gewertschätzt wird. Und sobald das Weibliche nicht gewertschätzt wird, haben wir zwei fatale Folgen. Die eine ist, dass wir tatsächlich versuchen, die Werte, wo wir weiblich sind, also wo wir uns mit unserer Weisheit, mit unserer Wahrheit verbinden, wo wir im Urgrund unserer Seele wurzeln und wissen, wofür wir hier sind und was unser Ruf ist. Ja, das Weibliche hat nichts mit dem zu tun, was uns im Patriarchat erzählt wurde, was weiblich sei. Das Weibliche ist die Urkraft, die weiß um die Quelle und die weiß um die Mündung und die auf eine Art beides miteinander verbindet, die also den Lebensfluss darstellt. Die erste fatale Folge, also wenn wir das Weibliche in uns unterdrücken und versuchen, so zu sein, wie die Gesellschaft möchte, dass wir richtig weiblich sind und korrekt weiblich sind, bedeutet, dass wir uns von diesem Urgrund unserer Seele vollständig abschneiden, dass wir uns von diesem Urwissen in unseren Knochen abschneiden, dass wir uns von dem instinktiven, ursprünglichen und wilden in uns abschneiden, dass wir Um Schmerz zu vermeiden, versuchen wir, uns klein zu machen. Und je mehr wir Schmerz in unserem Leben vermeiden, was ein Faktor im Leben aller Wesen ist, egal ob wir Großmutter Erde sind, ob wir eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch sind, ist Schmerz unausweichlich. Er gehört einfach dazu. Ja? Eine Buche, die im Gewittersturm steht, erlebt Schmerz, natürlich. Und eine Eule, die im Gewittersturm sich versucht, irgendwo einen Ort zu finden, wo sie dem Regen, dem Sturm, dem Wind, der Kälte nicht ausgesetzt ist, sie erlebt auch Schmerz. Ja? Genauso ist Schmerz für uns Menschen unausweichlich. Und Schmerz gehört zum Leben dazu. Und die patriarchale Welt hat auf eine Art ein einziges großes Schmerzvermeidungsgebilde aufgebaut, wo wir im Grunde genommen unsere gesamte Energie da reinlegen, uns davon abzulenken, uns in irgendetwas hineinzubegeben, wo wir augenscheinlich keinen Schmerz hoffentlich haben werden, so viele Versicherungen abzuschließen, dass wir nie, nie, nie Schmerz erleben. Also Versicherung jetzt nicht nur im Sinne von tatsächlich Versicherungen, wo wir Policen abschließen, sondern wirklich auch diese innere Entscheidung, ich lasse mich nie mehr ein, wirklich zu leben, weil dann werde ich hoffentlich auch nicht abgelehnt, nicht verlassen, erlebe keine Zurückweisung, erlebe keine Liebeskummer. Ja, all diese Dinge, die liegen all dem zugrunde. Und diese urweibliche Wunde, das ist die eine fatale Folge davon, von der wir jetzt schon erkennen können, was die für ein Riesenausmaß hat. Im Grunde genommen versuchen wir, dem Leben auszuweichen. Und uns wurde auch erzählt im Sinne oder im Zuge dieses Abschneidens von der weiblichen Kraft, dass der Tod das Schlimmste sei, was wir zu befürchten hätten. Und die weibliche Kraft ist ja nicht nur das Portal in das Leben hinein, in wirklich lebendiges, ekstatisches, freudvolles, innigliches, intensives Leben hinein, sondern sie ist auch das Portal in das Sterben hinein. Und Sterben heißt jetzt nicht nur das, was am Ende unseres Lebens, wenn wir diesen Körper, in dem wir uns jetzt gerade befinden, verlassen, sondern es bedeutet, immer wieder durch Stirb- und Werdeprozesse zu gehen, immer wieder uns neu zu gebären und immer wieder Bereiche, die wir durchlebt haben, zu verlassen und in neue Bereiche hineinzugehen, neue Räume zu bewohnen. Ja, das heißt, die zweite fatale Folge der urweiblichen und urmenschlichen Wunde ist es, dass wir auf eine Art ein vollkommen unbewohntes Leben im schlimmsten Fall haben. Und ein unbewohntes Leben ist ein Leben, an dessen Ende wir auf dem Sterbebett liegen und einfach nur bereuen und uns einerseits in der Angst vor dem Tod winden und andererseits ein Leben hinter uns liegt, das wir nie wirklich genommen haben, mit beiden Händen genommen haben. Ja? Das heißt, damals, als ich als Kind und Jugendliche abgelehnt habe, in meiner Kraft zu stehen, kam das einfach aus dem Wunsch heraus, aus diesem Schmerzvermeidungswunsch heraus, der mich davon abgehalten hat, in meiner Wahrheit zu stehen, weil ich dachte, okay, dann mag mich ohnehin niemand. Das Fatale an dieser Entscheidung ist, und wahrscheinlich kennen wir alle, die wir hier jetzt zusammen sind, in diesem Kongress und auch hier jetzt in dieser Zeit auf Erden sind, kennen wir auf eine Art das. Ja? Und wir können ja nur aus etwas heraustreten und weiter werden, dort, wo wir eng sind, wenn wir uns bewusst sind, wo wir eng sind. Das heißt, solange wir uns des Wunsches nach Anerkennung und des Wunsches nach Dazugehören schmerzlich bewusst sind und erkennen, dass wir aus diesem Wunsch heraus vermeiden, die zu sein, die wir sind, weil wir meinen, dass eine andere Version, irgendeine beschnittene Version und irgendeine kleinere Version von uns liebenswerter sei, dass wir dann in dem Moment einfach ohnehin hier was tragen oder in jeder Zelle tragen. Ja, es ist wie wenn es uns auf der Stirn geschrieben stünde, dass wir nicht die sind, die wir sind. Und in dem Moment wird es uns natürlich von überall her gespiegelt. Ja? Das Universum funktioniert ja in einer sehr, sehr heiligen und sehr, sehr erinnernden Weise. Das heißt, alles, was uns begegnet, spiegelt uns, was wir vor uns selbst verbergen. Und angesichts dessen, dass ja diese Geschichte, dass wir uns kleiner machen und uns nicht für das Leben und unsere Wahrhaftigkeit entscheiden, dass wir uns nicht für unsere Wahrheit entscheiden und nicht für die ganz große Kraft, in der wir stehen könnten, entscheiden, hängt ja immer damit zusammen, dass wir glauben, dass wir an der Stelle nicht liebenswert und nicht genug sein. Und genau das wird uns vom Universum gespiegelt. Wir bekommen dann tatsächlich ganz, wir werden tatsächlich mit sehr viel Ablehnung konfrontiert. Wir erfahren Zurückweisung, wir erfahren sehr viel Zweifel, wenn wir auftreten, weil auf eine Art alles, was uns begegnet, sofort merkt, oh, da ist noch viel, viel mehr da, was sie aber noch nicht zeigt. Und es ist nicht so, dass uns unser Umfeld damit Schmerz zufügen möchte. Diese Begegnungen, also ich wurde zum Beispiel in der Schule total gemobbt. Ich wurde tatsächlich ausgeschlossen. Also die große Angst hat sich vollständig erfüllt, obgleich ich versucht habe, nicht die zu sein, die ich eigentlich bin. Weil ich dachte, wenn das irgendjemand erfährt, wie ich eigentlich bin, dann würde mich niemand mehr mögen. Ja, und wir alle, ich bin mir sicher, wir alle kennen das. Und in dem Moment wird uns einfach von außen total gespiegelt, dass tatsächlich irgendetwas an uns, in Anführungsstrichen, nicht in Ordnung sei. Und das fühlt sich wahnsinnig schmerzhaft an und es tut unglaublich weh. Und auf eine Art werden wir aber dadurch im besten Falle zu Suchenden. Zu Suchenden nach unserer eigenen Wahrheit, die wir irgendwann mal entschieden haben, ganz weit wegzupacken und sie nie mehr anzupassen. Und diese Hürde zu überwinden, müssen wir auf eine Art durch die Angst durch, dann tatsächlich vollständig abgelehnt zu werden. Ja, könnte ja sein, ja. Auf der anderen Seite ist, was gibt es zu verlieren, wenn wir ohnehin schon von überall gespiegelt bekommen, dass die Art und Weise, wie wir uns beschnitten haben, eben auch nicht das Richtige und das Gelbe vom Ei und die Erleuchtung zu sein scheint, wo wir ankommen könnten oder der Platz zu sein scheint, wo wir uns wirklich angekommen und daheim fühlen könnten. Und die zweite fatale Folge dieses Abschneidens des Weiblichen und dieser Ablehnung und Abwertung des Weiblichen in allem ist nicht nur diejenige, dass wir uns das Leben und diese Weiterentwicklung, diese ständige Neuentfaltung, dieses ständige neue Gebären und in neue Bereiche hineingehen, diese ständige neue Räume in uns entdecken und sie wirklich bewohnen, dass wir uns nicht nur das nehmen, sondern dass wir uns auch die Kraft des Männlichen nehmen. Das Männliche wird nämlich aus dem Weiblichen geboren. Und wie alles aus dem Weiblichen geboren wird. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass in dem Moment, wo wir das Weibliche in uns hüten und nähren und ehren und uns dem Weiblichen anvertrauen und öffnen, ja, auch dieser wundervollen, magischen Dunkelheit, die dem Weiblichen innewohnt. Mit Dunkelheit meine ich aber was ganz anderes, was wir in unserer Gesellschaft mit Dunkelheit assoziieren. In unserer Gesellschaft haben wir das Dunkle mit dem Bösen verbunden, ja, was ja sozusagen gleichgesetzt wurde mit weiblich ist böse. Ja, also das ist eine ganz, ganz fatale Kombination, die da in unseren Köpfen verknüpft wurde. Das Dunkle ist aber der magische Raum, dort wo Gnade, Wunder, Segen, Synchronizitäten, Führung stattfindet. Dort, wo aus uns heraus das geboren wird, was das große Wunder in uns ist, von dem wir selbst noch nicht mal ahnen. Ja, das ist ja ein Entfaltungsprozess, der sich wie bei einer tausendblättrigen Blüte abspielt, dass wir wirklich nicht wissen, was hinter der nächsten Blüte sich im Innersten wieder öffnet und was sich öffnet, wenn das nächste Blütenblatt aufgeht. Ja. Das ist ein Entfaltungsprozess, den wir selbst mit Wunder und Staunen verfolgen können, weil er so großartig ist. Und weil wir ja erst in diesem Entfaltungsprozess überhaupt erkennen können, und zwar immer erst im Nachhinein, was alles an Wundern in uns steckt. Ja, was alles an Wundern in uns steckt. Und von daher ist die zweite fatale Folge eben diejenige, dass wir auch das heilige Männliche nicht leben. Und das heilige Männliche hat die wundervoll schöne, riesengroße Aufgabe und Qualität, diesem ganzen Geschehen einen heiligen, hütenden, geschützten, geborgenen und unantastbar friedvollen Raum zu geben, sodass das stattfinden kann. Das heißt, solange wir nicht das heilige Weibliche in uns erweckt haben, ist auch noch nicht diese Hüterinnenqualität da oder Hüterqualität da. Ja? Das Weibliche ist die gebärende Qualität, die ständig neu gebiert und ständig aber auch neu durch Tode geht. Ja? Das ist eine permanente zyklische Kraft und zyklische Reise, durch die wir durchgehen, die voller Lebendigkeit und Intensität ist. Und das Männliche bietet für diese zyklische, für diese zyklischen Abläufe einen hütenden, behütenden, schützenden und geschützten Raum und Rahmen. Und mit diesen beiden Qualitäten müssen wir uns anfreunden und in die dürfen wir hineinwachsen. Und dann in der eigenen Größe zu stehen, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass wir nach Anerkennung suchen müssten, weil all das, was wir vorher dachten, dass wir abhängig sein von der Zuneigung anderer, dass wir abhängig sein vom Zuspruch anderer, dass wir abhängig sein von der Zustimmung anderer, das erkennen wir, das sind wir absolut nicht. In diesem Stirb- und Werdeprozess gehen wir durch unsere zyklischen Erfahrungen und durch unsere zyklischen Phasen und es spielt überhaupt keine Rolle, ob uns irgendjemand zuwinkt und zujubelt oder ob irgendjemand sagt, das gefällt mir nicht und das ist nicht in meinem Sinne. Denn in dem Moment, wo wir in dieser Kraft stehen, passieren zwei Dinge, die ganz magisch sind. Wir sind so eingebunden in unseren eigenen Zyklus und in diese Entfaltung dieses Wunders und dieser Gnade, dass ohnehin alles, was von außen dazu an Kommentar kommen könnte, keine Rolle spielt. Weil die ganze Kraft einfach in dieses Blühen und Gedeihen und Früchte tragen und Samen ausbringen hineinfließt und wir auf eine Art für uns selbst so ein fruchtbarer Boden sind und auf diesem Boden so unglaublich fruchtbar gedeihen und wachsen, dass alles andere, was außen herum ist, nicht von Bedeutung ist. Es spielt keine Rolle mehr. Und das Zweite, was da auch wichtig ist, ist, dass das, was zählt, ist immer, wie wir in den Kosmos eingebunden sind. Und wie wir in den Kosmos eingebunden sind, das schenkt uns Daheimsein. Das heißt, irgendwelche Wesen rund um uns herum, und es handelt sich immer um menschliche Wesen, die sowas machen, weil kein Tier, keine Pflanze, nicht Großmutter Erde, kein einziger Stern und kein einziger Planet, keine andere Wesenheit in dieser Welt würde jemals etwas auszusetzen haben am Seelenweg, wenn wir ihn gehen. Es sind immer nur andere Menschen, die noch nicht ihren eigenen Seelenweg gehen und noch so viel Energie zur Verfügung haben, dass sie sich über andere aufregen könnten. Und das ist was unglaublich Beruhigendes. Wir können all diejenigen, die sich über uns aufregen, und das Schöne ist, gell, das ist auch ganz, ganz wichtig, es gibt sowas wie eine spirituelle Ignoranz oder eine spirituelle Überheblichkeit. Und spirituelle Überheblichkeit sagt, die blickt auf andere herab. Und das zeigt uns immer, dass es in uns noch ungelöste Muster gibt, wo wir selbst auf uns noch verächtlich blicken, wo wir etwas in uns ablehnen. Ja, das heißt, Menschen, die an anderen etwas auszusetzen haben und weil wir das alle auch gut kennen, ja, du genauso wie ich, alle, die wir hier in diesem Kongress zusammen sind, alle kennen wir. Dieses Gefühl, an anderen etwas aussetzen zu haben oder andere für etwas zu verurteilen, für ihren Weg, für ihr Verhalten, für ihr Aussehen, für ihre Worte, für egal was, sie zu verurteilen oder verächtlich auf sie zu blicken, ist auch wiederum nichts anderes als ein heiliger Spiegel dessen, was in uns, in dem Boden, der uns eigentlich zur Verfügung stehen würde, als ein nährender Mutterboden, für unser Gedeihen und unser Blühen und Wachsen und Grünen, dass es da noch Substanzen gibt in diesem Boden, die noch nicht ganz nährender Boden sind, wo wir also auf eine Art noch etwas Unerlöst in uns tragen, was wir in die Erlösung tragen dürfen. Das heißt, es fällt im Grunde genommen in dem Moment, wo wir uns auf unserem Pfad ausrichten, fällt alles andere weg und spielt auch keine Rolle mehr. Ja, es geht dann nicht mehr darum, die Ohren verschließen zu müssen, was andere sagen oder uns verstecken zu müssen. Das ohnehin nicht mehr, das geht auch nicht mehr. Aber wir brauchen auch keine Furcht zu haben, meine ich damit. Weil egal, was an uns heranbrandet und wenn es allerschärfste Kritik ist, wenn solange es mit uns noch was macht, diese Kritik, ist es einfach nur ein Hinweis, oh, da kann ich in mich hineinfühlen, wo auch ich mich so verhalte? Wo kritisiere ich an anderen etwas, was ich an ihnen ätzend finde? Und wo kann ich mich an dieser Stelle in meine Wahrheit zurückgeben? Und wenn es nichts mehr mit uns macht, dann wissen wir, dass wir diesen Anteil in uns integriert und geheilt haben. Und dann macht es auch mit uns im Blühen, Wachsen und Gedeihen nichts mehr. Und dort, wo es noch was mit uns macht, können wir es umwandeln in etwas Nährendes und es dient letztlich unserem Blühen, Wachsen und Gedeihen. Und von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, liebe Susanne, war das ein Prozess und ist es bei uns allen ein Prozess. Ja, weil wir einfach, ich meine, wo waren wir mehr der Normierung ausgesetzt als jetzt gerade, wo wir eingeschränkt sind in unserer Freiheit, sowohl in unserer Ausdrucksfreiheit als auch in unserer Meinungsfreiheit, als auch in unserer tatsächlichen Bewegungsfreiheit als in dieser Zeit jetzt. Ja? Und was wir jetzt erkennen dürfen, und deswegen geht der Blick von uns allen jetzt so stark nach innen und ist es so eine wundervolle Einladung, ja, uns den Blick nach innen zu richten, wo ist der Urgrund meiner Seele? Und wo kann ich sozusagen jenseits all der Beschneidungen der Freiheit, die von außen stattfinden, in mir entdecken, wo ich mich und andere versuche so zu beschneiden, also auch uns da die Frage zu stellen, wo beschneide ich mich in meinem Ausdrucks, in meinem Ausdruck, in meiner Meinungsäußerung, wo beschneide ich mich in Dingen, wo trage ich eine Maske, ja, wo setze ich eine Maske auf, ja, wo können wir uns das fragen, wo verhalte ich mich noch nicht so authentisch wie die ich eigentlich gerne wäre oder sein könnte oder bin. Und all diese Dinge nähern uns jetzt unbeschreiblich und führen uns letztlich wirklich in diesen heiligen Urgrund unserer Seele, wo wir all das, was vielleicht noch nicht nähren, weil noch unerlöst in uns liegt, wo wir all das in die Erlösung tragen können und damit einen nährenden Boden für uns schaffen können und uns mehr und mehr und ohne, dass es dann noch einer großen Erlaubnis bedarf, einfach die zum Ausdruck bringen, die wir sind. Und das ist eine Entscheidung und das ist einmal eine Grundentscheidung, dass wir sozusagen ermächtigend, selbstermächtigend zum Ausdruck bringen, ab sofort will ich wirklich die sein, die ich bin. Und meistens geht dem ja eine Erfahrung oder eine Kette von Erfahrungen voraus, wo wir zum Beispiel irgendwo sitzen und gefragt werden, und wer bist eigentlich du? Und wir sprachlos sind oder irgendwas erzählen oder uns vielleicht sogar Gedanken darüber machen, was unser Gegenüber jetzt wohl gerne hören würde und dann irgendwas in der Richtung erzählen. Ja, und meistens ist so eine Kette von Erfahrungen führt dann dazu, dass wir feststellen, oh my goodness, ich wünschte, ich hätte dem erzählt oder der erzählt, was eigentlich in mir gerade ist oder wer ich tatsächlich bin oder was mich berührt und was mich bewegt oder ich hätte, anstatt Smalltalk zu führen, mich wirklich gezeigt. Ja, und von daher ist immer alles genau richtig und das ist so schön. Ja, es gibt nichts, wofür wir uns jemals verurteilen müssten, weil alles dient im Grunde genommen immer nur einem, dass wir erkennen, bewusst werden, erinnern, was uns eigentlich wichtig ist und dann diese Erinnerung geben. Ja, und von daher gibt es nie irgendetwas, wofür wir uns verurteilen müssten. Und diese Entscheidung, in unserer vollen Kraft zu stehen, das ist dann eine, die wirklich, also die schon beim Treffen der Entscheidung unbeschreiblich erhebend, ermutigend ist, ganz viel Energie freigibt. Ja? Also sobald wir uns hinstellen und diese Entscheidung treffen, tut es uns gut. Und noch besser tut es uns, wenn wir es aussprechen. Und deswegen ist es so wundervoll, wenn wir einen Kreis von Menschen uns entweder eventuell schon haben oder einen Kreis von Menschen suchen, wirklich suchen. Also Menschen wirklich auf eine Art überprüfen, ob wir mit ihnen unsere Wahrheit wirklich leben können. Und auf diese Art und Weise, wenn wir uns diese Frage stellen, stellt sich ganz, ganz schnell heraus, wer sind die Menschen, mit denen wir diesen Weg gehen können und wer sind die das nicht aushalten, die zu viel Angst haben, dass wir uns verändern könnten, dass wir sie verlassen könnten, dass wir nicht in der Weise zur Verfügung stehen könnten, wie sie es sich wünschen oder wie es sie in ihrer Bedürftigkeit und in ihrem Schmerz bräuchten. Und das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, es war noch nie so wichtig wie in dieser Zeit jetzt, dass wir einerseits im Urgrund unserer Seele wurzeln und uns selbst dieser fruchtbare Boden sind, also wirklich vollkommen unabhängig von Anerkennung von außen werden und aber zugleich uns auch Menschen suchen. Und sei es, ob das über Filme oder Bücher ist, das heißt, es müssen keine Menschen sein, die mit uns am Tisch sitzen. Es können aber Menschen sein, die mit uns am Tisch sitzen. Und dass wir uns da Gefährtinnen und Gefährten suchen. Und die finden wir ohnehin in der geistigen Welt. Jedes Wesen aus der geistigen Welt ist, stellt sich an unsere Seite, kommt in unser Leben, erscheint uns durch unsere Träume, ruft uns im Wald, wenn wir im Wald sind und ein Baum ruft uns oder ein Ort ruft uns, um uns zu unterstützen. Ja? Großmutter Erde hat nichts anderes im Sinn, als jedes einzelne Wesen, das auf ihr lebt, in seiner und ihrer Wahrheit vollständig zu unterstützen. Ja? Dafür haben wir von ihr diesen Körper bekommen, diese heilige Gefährtin, die uns durch das ganze Leben begleitet und die auch nichts anderes tut, als uns darin zu unterstützen, unsere Wahrheit zu leben. Das ist auch was ganz Magisches. Ja? Unsere Körperin, ich spreche jetzt einfach in der weiblichen Form, für mich ist es meine Körperin, weil ich ja eine weibliche Gefährtin habe, in deren Gebäude ich sozusagen, heiligen Gebäude ich hier wandeln darf auf Erden. Und unsere Körperin spricht ja permanent zu uns, 24 Stunden am Tag spricht sie zu uns, macht uns Sensationen und Empfindungen, die sich weit und wohlig anfühlen oder weich und angekommen anfühlen oder die sich eng und gruselig anfühlen oder zitternd oder ängstlich oder klein oder wie auch immer. Das heißt, sie spricht ständig zu uns. Ja? Jeder Gedanke, den wir haben, äußert sich sofort in unserer Körperin und gibt uns Rückmeldung, ob dieser Gedanke unserer Wahrheit entspricht oder der einen großen Wahrheit der Liebe entspricht oder nicht. Und von daher haben wir ständig ein System, das uns permanent unterstützt. Wenn unsere Körperin eng wird und wir uns ängstlich fühlen oder die Schultern hochziehen oder wenn sich Schmerzen einstellen, ja, wenn Symptome kommen, dann ist es immer ein Hinweis unserer Körperin, dass wir von irgendeiner Art unseres Wahrheits- und Medizinpfades abgekommen sind. Oder dass es da einen Schmerz gibt, den wir uns anschauen dürfen. Dass es da ein Thema gibt, das noch unerlöst ist. Ja, unsere Körperin ist nichts, was wir bekämpfen müssten. Das ist ja auch einhergegangen mit der urweiblichen Wunde. Ja, das Weibliche wird ja auch mit dem Körperlichen gleichgesetzt. Und deswegen sind wir mit unseren Körpern so unglaublich ungnädig und so lieblos umgegangen. Ja, wir versuchen, sie in eine bestimmte Form zu bringen, weil wir finden, dass sie so, wie sie sind, nicht in Ordnung sind. Wir beschneiden irgendwas ab, wir bestrahlen irgendwas weg, wir versuchen mit Gift gegen irgendwas vorzugehen. Ja? Und unsere Körperin ist die treueste Gefährtin, die wir an unserer Seite haben. Ja? Die begleitet uns durchs ganze Leben, durchs ganze Leben. Sie ist unser Leben. Ja? Sobald unsere Körperin sagt, okay, das war's, hört unser Leben auf. Also dieses jetzige irdische Leben. Das Leben unserer Seele hört natürlich nie auf, das ist unendlich und ewig. Aber dieses jetzige körperliche Leben endet damit. Das heißt, unsere Körperin ist unser Leben. Und wenn wir allein ihr folgen und ihren Hinweisen folgen, dann ist im Grunde genommen schon alles getan. Und von daher, sobald wir in unserer Wahrheit stehen, passiert auch wirklich was ganz Magisches, dass unsere Körperin sich nämlich größtenteils einfach vollkommen entspannt anfühlt. Weit, weich, entspannt, warm, geborgen, friedvoll, ruhig, angenehm, daheim. Ja, es ist, wir fühlen uns daheim in uns. Und das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, was wir uns machen können. Und deswegen hat in unserer Kraft zu stehen nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit stehen müssten. Das ist ja auch eine große Angst, die oft damit verknüpft ist. Nein, es geht überhaupt nicht darum, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es geht einfach nur darum, hier und jetzt in diesem Augenblick die zu sein, die ich bin. Unabhängig davon, was ich tue, ob ich eine Toilette putze, ob ich eine Handarbeit mache, ob ich ein Gericht zubereite, ob ich auf einer Wiese liege, ob ich meditiere oder ob ich irgendetwas mache, was für viele andere sichtbar ist. Es spielt keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. In meiner wahren Größe zu stehen, heißt ganz schlicht, ich zu sein, ohne jede Identifikation. Also auch ohne eine Identifikation von Berufsbezeichnung. Ja? Als ich Ich habe 2012 habe ich eine Einladung während der Rauhnächte bekommen, in den Rauhnächten von 2011 auf 2012, dass ich mein Leben beenden könne. Weil es gut ist, weil im Grunde genommen vermutlich alles, was ich mir vorgenommen hatte für dieses Leben, weil das erfüllt war, in Anführungsstrichen. Die Pflicht war getan, so. Und an diesen Punkt kommen wir alle irgendwann im Leben. Meine Erfahrung ist, dadurch, dass ich jetzt so lange schon Menschen begleiten darf, dass die meisten Menschen mindestens einmal, die meisten sogar zweimal an diesen Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie die Möglichkeit haben zu entscheiden, gehe ich jetzt, weil es wäre jetzt auch okay, oder mache ich weiter? Und dieses Weitermachen ist immer eine Einladung. Da sind wir auch, befinden wir uns in einem Stirb- und Werdeprozess. Nicht nur, weil wir an dieser Stelle die Möglichkeit hätten, tatsächlich das Leben zu verlassen, sondern weil wir an dieser Stelle insbesondere die Möglichkeit haben, uns neu zu gebären. Und als ich 2012 dann entschieden habe zu bleiben und die geistige Welt mir gesagt hat, die einzige Bedingung und den einzigen Wunsch, den wir an dich haben, ist, dass du einen neuen Lebenswand eröffnest, den du mit ganz Neuem füllst. Und dem habe ich sofort freudig zugestimmt, weil ich einfach ein unbeschreiblich neugieriger Mensch bin. Ich mag, wenn das Leben intensiv und spannend ist. Ja, an meinem Badezimmerspiegel hängt eine Frage seit 2012, seit ich diese Einladung bekommen habe, nochmal mich neu zu gebären und einen neuen Lebensband zu öffnen. Und da steht an meinem Spiegel, wenn mein Leben ein Buch wäre, wie würde ich mir wünschen, dass die Geschichte weitergeht? Und mein Wunsch war immer, diese Geschichte soll spannend weitergehen. Und jeden Tag wünsche ich mir das. Ja? Das heißt, ich stelle mir jeden Tag neu diese Frage. Und die einzige Antwort, die jeden Tag dieselbe ist, und das ist auf eine gewisse Art eine tägliche Praxis und Disziplin. Und da spürst du aber vielleicht auch, dass in dieser täglichen Praxis und Disziplin überhaupt nichts Strenges drin liegt, so was man ja normalerweise mit täglicher Praxis oder Disziplin verknüpfen würde, sondern wirklich diese Freude, oh, es soll spannend weitergehen. Das heißt, diese Frage ermutigt mich jeden Tag, Mut zu haben. Diese Frage ermutigt mich, Dinge zu tun, die ich vorher noch nicht getan habe, einfach weil ich erfahren möchte, wie es sich anfühlt, diese Dinge zu tun. Weil ich erforschen möchte, weil ich herausfinden möchte, weil ich erfahrbar, lebbar wissen möchte, was in mir steckt und was möglich ist. Und das ist nicht verbunden mit einem Druck, ich will wissen, was in mir ist, sondern, oh, wenn es da eine Einladung gibt, ach, dann gehe ich in diese Richtung und dann schaue ich, wie der Weg weitergeht in dieser Richtung. Aber was ich eigentlich sagen wollte in Bezug auf die Identifikationen ist, dass ich nach dieser Entscheidung ganz neu zu beginnen alles beendet habe, was vorher war. Ich habe meine Praxistätigkeit beendet, ich habe meine Seminartätigkeit beendet und ich bin in etwas hineingegangen, was ich Höhlenzeit genannt habe. Und ich hatte keine Ahnung, wie lange diese Höhlenzeit dauern würde. Sie dauerte dann letztlich 5 Jahre. Und in dieser Zeit habe ich einen Prozess durchlebt, wie derjenige, den eine Raupe zum Schmetterling macht. Und wenn wir auf eine Art lebendig leben und zyklisch leben, dann durchlaufen wir ganz viele Male diese Metamorphose. Ja, dann ist es nicht mit einmal von der Raupe zum Schmetterling gehen getan, sondern dann geht es wirklich darum, dass wir immer wieder alle Identifikationen loslassen und immer wieder hineingehen in ein Leben in Fragen. Also, dass wir nicht meinen, alle Antworten zu kennen, sondern dass wir fragen, wie kann ich dem Leben noch dienen? Was könnte ich noch aus mir heraus entfalten? Was könnte noch in mir liegen? Und im Laufe dieses ganz bewussten Metamorphoseprozesses, den ich da durchlaufen habe, bin ich an einen Punkt gekommen. Und das ist der Punkt, wo die Raupe sich in der Chrysalis vollständig aufgelöst hat. Also wo es von der Raupe nur noch eine Flüssigkeit übrig geblieben ist. Ja, von der Raupe ist nichts mehr da. Es ist Flüssigkeit da und eben auch noch nichts da. Ja, das ist genau diese heilige Phase zwischen nicht mehr und noch nicht. Und die meisten Menschen fürchten diese Phase wie der Teufel das Weihwasser. Ja, weil sie Angst haben davor, in dieser Unsicherheit zu sein. Und im Grunde genommen ist das die heiligste Phase. Also für mich ist es die heiligste Phase. Weil in dieser Phase alles Bisherige keine Gültigkeit mehr besitzt. Das heißt, wir sind auf eine Art so frei, wie in der ganzen Phase vorher, wo die Dinge eine Form hatten. wir nie frei sein konnten, weil wir in dieser Form in Anführungsstrichen gefangen waren. Und in dieser Phase verlieren wir und haben wir die große Chance, Identifikationen einfach loszulassen. Und dann zu beobachten und Zeuginnen zu sein, dass etwas sich formiert in der oder in dieser Phase, nennt man das in der Metamorphose, nennt man das die Imagozellen, wo anfangs ganz, ganz wenige vereinzelte Imagozellen auftreten und die sich dann miteinander verbinden und es mit der Zeit immer mehr werden. Und anfangs werden diese allerersten Imagozellen noch bekämpft von dem System. Und irgendwann entwickeln sie so eine starke visionäre Kraft, dass sie auch in der Verbindung und in dem Gerüst, das sie miteinander aufbauen, in dem Netz, das sich da verwebt, dass sie nicht mehr bekämpfbar sind, sondern dass sich aus ihnen heraus dann tatsächlich eine ganz, ganz neue Wesenheit formt, die wir dann irgendwann am Ende dieses Prozesses Schmetterling nennen. Und in meinem ganz eigenen Prozess war das wirklich so, dass das Einzige, was irgendwann übrig blieb, war einfach nur Katharina. Und ich erinnere mich an einen Spaziergang mit einer Freundin damals. Und ich hatte sehr, sehr wenig Außenkontakte in diesen 5 Jahren, extrem wenig Außenkontakte. Und ohne diesen einen Außenkontakt, den ich da auf diesem Spaziergang hatte, wäre es mir vielleicht auch gar nicht aufgefallen. Aber in diesem Spaziergang war es so, dass meine Freundin mir was erzählt hat. Und ich konnte mich noch erinnern, was ich vermutlich gewusst oder zu sagen gehabt hätte, als die alte Katharina, die ich vorher war. Und ich war in diesem Gespräch und ich konnte einfach nur zuhören und es war mir nicht zugänglich, etwas zu erinnern, was ich vorher definitiv wusste oder gewusst hätte. Und es war mir nicht zugänglich, etwas dazu zu sagen. Das heißt, ich war auf eine Art wie ein weißes Papier geworden. Und diese Einladung, wie ein weißes Papier zu werden, und da sind wir jetzt auch bei der Farbe Weiß, diese Farbe Weiß wird ja dem Jungfräulichen zugeordnet, gell? Und das Jungfräuliche, und das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges und Schönes. Wir glauben ja, Jungfrau zu sein bedeutet, noch nie Sex gehabt zu haben, noch nie in irgendeiner Art und Weise mit etwas zu tun gehabt zu haben, was in der patriarchalen Welt ja als mit Scham und Schuld behaftet gilt, ja, und nur der Fruchtbarkeit oder der Fortpflanzung dienen gilt. Jungfräulich heißt, in voller Kraft alles zur Verfügung stehen zu haben, was es braucht, um uns neu zu gebären. Und in diesem Prozess immer wieder jungfräulich zu werden, bedeutet auf eine Art in Fragen zu leben. In der Frage zu leben, zum Beispiel, wenn mein Leben ein Buch wäre, wie würde ich mir wünschen, dass die Geschichte weitergeht? Und allein diese Frage ermöglicht uns, jeden Tag aufs Neue eine Antwort zu sein, die es ermöglicht, unsere Kraft zum Ausdruck zu bringen. Und diese Kraft zum Ausdruck zu bringen, heißt im Grunde genommen immer wieder aus der Komfortzone, aus dem Vertrauten, aus dem Gewohnten, aus dem Bekannten bewusst herauszutreten. Darüber, ja, so wie du mit deinem Kongress, Susanne. Ja, als du letztes Jahr, Mitte letzten Jahres den Impuls hattest, du willst einen Online-Kongress ins Leben bringen, hattest du keine Ahnung, was es bedeuten würde. Und du wusstest, du musst eine Menge dafür dich mit Dingen befassen, mit denen du dich vorher nie befasst hast. Und es hat dich so wachsen lassen. Ja, es hat dich so weit heraustreten lassen aus jeglicher Komfortzone. Und das ist im Grunde genommen die Einladung, mit der wir jetzt gerade alle konfrontiert sind. Ja, dass wir heraustreten. Und auf eine Art ist es ja so eine schöne Gelegenheit jetzt in dieser Zeitenwende, die wir haben, dass wir als Menschheit aus allem, was wir so zwar, was uns vertraut ist, was nicht möglicherweise nicht unbedingt bequem war, aber was uns immerhin vertraut war, ja, dass wir aus dem ganz neu heraustreten. Und dass wir alle nicht wissen, ja, vereint nicht wirklich wissen und definieren könnten, was auf uns zukommt und wie der Schmetterling Menschheit sein wird, der sich da gerade gebärt. Aber eines wissen wir, es gibt eine tiefe Erinnerung in unseren Knochen und die spricht uns von Wahrheit. Und die ist mit dieser Quelle verbunden. Und die spricht von Liebe. Und die spricht von Verwirklichung der Liebe auf allen Ebenen. Und die spricht von Verbundenheit. Und die spricht von Friede. Und die kündet von Freude. Und die kündet von Schönheit. Und die kündet von Miteinander und von Gemeinschaft. Und das ist dieser unbeschreibliche Prozess, den wir jetzt gerade durchlaufen und im Zuge dessen wir einfach diese gesamten Identifikationen, wer ist Akademiker und wer ist Arbeiter, wer ist dieses und wer ist jenes, ja, dass wir das alles vollständig verlieren, weil es keine Rolle spielt. Ja, letztlich wird nur noch zählen, wer bist du? Welche Antwort bist du in dieser Welt? Wie verkörperst du Liebe in dieser Welt? Wie wird durch dich Heilung Wirklichkeit? Wie wird durch dich Friede manifestiert? Wie bringst du Schönheit in die Welt? Wie trägst du zu Liebe bei? Ja, das ist das, was zählt. Und da sind wir jenseits aller Identifikationen, weil es überhaupt keine Rolle spielt, ob wir jemals eine Schule von innen gesehen haben oder nicht, ob wir ein Zertifikat haben oder nicht, ob wir eine Geburtsurkunde haben oder nicht, spielt keine Rolle, weil wir sind hier. Und deswegen spielt es auch keine Rolle, welchen Namen wir tragen. Es spielt einfach nur eine Rolle, dass wir hier sind. Und damit gliedern wir uns auf eine Art zum ersten Mal ein in eine Form von Hiersein als Menschen, jenseits all dieser Sachen, die uns klein gehalten haben und uns andererseits gefährlich und übermächtig groß und insbesondere unbeschreiblich arrogant und zerstörerisch haben werden lassen. Wir gliedern uns plötzlich wieder ein. Es hat was mit Bescheidenheit und Demut zu tun. Ja, in guter Weise. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir buckeln vor anderen, sondern es hat was damit zu tun, dass wir den Platz einnehmen, der für uns vorgesehen ist. Und dieser Platz ist weit und groß und zugleich nie größer als der von anderen. Ja, und damit sind wir sofort in dem großen Kreis mit allen Wesen und in der Regenbogenfamilie. Und deswegen ist die Entscheidung, in unserer wahren Größe zu stehen, eine einerseits sehr bescheidene und demütige Entscheidung und andererseits die größte, die wir treffen können. Habe ich deine Frage beantwortet, Susanne?
Ja, und viel mehr. Und es war super, super spannend, Katharina. Ich habe an deinen Lippen gehangen, weil du hast natürlich einen riesen Bogen geschlagen. Und es war aber so für mich so stimmig und ich erkenne einfach einmal mehr, wie wichtig es ist, wirklich in meiner Wahrheit zu leben und auch zu schauen, wer bin ich eigentlich, ne? Wie du sagst, fernab von allen akademischen Graden, von allem, was wir mal gelernt haben, von allen Höhlen, von allen Masken. Aber wie es ist so wichtig, in uns selbst hineinzuspüren, wer wir sind. Mhm. Ja, total schön.
Da mag ich eine Geschichte beitragen, ja, die mich selbst sehr berührt hat. Ich habe mein Buch wird jetzt im Laufe dieses Jahres 2021 erscheinen. Und in diesem Buch, das ganze Buch findet im Kreis statt und im Austausch im Kreis statt. Und die Protagonistin dieses Buches, die Anja, kommt irgendwann an den Punkt, wo sie, wie du jetzt auch eben sagst, ihr ist plötzlich bewusst geworden, warum es so wichtig ist, dass sie sich dafür entscheidet, ihren Platz einzunehmen. Und das wird ihr deswegen so schmerzlich bewusst, weil sie sagt, wenn ich meinen Platz nicht einnehme, vermutlich habe ich ganz, ganz vielen Wesen, insbesondere Großmutter Erde, versprochen, meinen Platz einzunehmen. Weil wenn ich die bin, die ich bin, kann ich, ohne es zu wissen und ohne es zu beabsichtigen und ohne das als Agenda zu haben, ist ganz gewiss meine Aufgabe, dass ich andere dazu inspiriere, an irgendeinem Punkt ihres eigenen Medizinpfades, dass ich in ihr Leben trete und ihnen einen Impuls mitgeben kann, einfach indem ich bin, wie ich bin, den sie für ihren Medizinpfad brauchen, um dort etwas für sich an ihrem Platz einzunehmen und in ihrem Platz zu wurzeln, in ihrem Mutterboden zu sein. Und dann wird ihr mit einem Mal das Ausmaß bewusst, ja, das globale Ausmaß. Wenn ich, sagt sie dann von sich, wenn ich meinen Platz nicht einnehme, dann bleiben all die Wesen, die ich eigentlich hätte inspirieren können, denen ich Nahrung hätte sein können, ja, die eigenen Blüten, Früchte und Samen, die wir ja ausbringen, wenn wir auf unserem Mutterboden wirklich gut gedeihen, dann bleiben all diese Wesen, müssen auskommen ohne mich. Ja? Und wenn wir uns das riesengroße Ausmaß des Bienensterbens anschauen, haben wir das genau tatsächlich auf einer anderen Ebene. Ja? Wir werden uns plötzlich als Menschheit bewusst, dass dadurch, dass wir Mittel ausbringen, die unsere Bienen sterben lassen, dass die Bienen alles, wovon wir hier leben und was wir brauchen, dass sie alles befruchten. Und wenn es die Bienen nicht mehr gibt, wird es die Menschen kurze Zeit später auch nicht mehr geben. Und auf einer ganz anderen Ebene, aber ebenso wichtigen Ebene, ist es genauso, wenn wir nicht die Bienen sind, die wir sein könnten. Dann werden so viele andere Blüten nicht befruchtet, können so viele Früchte nicht wachsen, können so viele Samen nicht entstehen und damit so viel Neues, was zu Schönheit und Liebe, zu Fülle und Gnade in dieser Welt beitragen könnte, wird nicht wachsen. Ja, das ist, und das wird der Anja im Buch plötzlich total bewusst, was es für ein Ausmaß hat und was sie auf eine Art, ja, Jesus soll an einer Stelle in der Bibel, wo sozusagen seine Worte, da sagt er an einer Stelle, Ehebruch ist die größte Sünde. Und da gibt es jemanden, der die Bibel sehr genau im Originalwortlaut übersetzt. Und was Jesus damit gemeint hat in dieser Übersetzung, ist nicht etwa, wenn ich mit jemandem verheiratet bin und diesen Menschen mit irgendjemand anderem betrüge, dann ist das die größte Sünde, sondern was er damit meint, ist mich selbst zu betrügen, um die ich tatsächlich bin, ist die größte Sünde. Und ich meine damit nicht Sünde im Sinne von, es muss bestraft werden, sondern Sünde im Sinne von, es ist ein Ausmaß, ein globales Ausmaß, dessen wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Was nicht geschieht, wenn wir nicht dazu beitragen, andere Blüten zu befruchten und zu deren Fruchtwachstum und Samen ausbringen, beitragen zu können. Und das hat mir wirklich Schauer verursacht, als ich diese Passage niederschreiben durfte, diese Worte von der Anja niederschreiben durfte, weil mir selbst auch mit einem Mal bewusst geworden ist, was es für eine Gnade ist. Was es für eine Gnade ist. Und wenn ich ansehe, welche Menschen mich befruchtet und inspiriert haben, und ich weiß, dass wenn es diese Wesen nicht gegeben hätte, dass ich heute nicht die wäre, die ich bin, dann weiß ich, wie unbeschreiblich wichtig es ist, dass wir alle, am besten wirklich alle, in unserer ganzen Schönheit stehen. Ja, und ganze Größe heißt nichts anderes, als in unserer ganzen Schönheit zu stehen. Und in jedem Augenblick einfach das Leben zu genießen. Ja, also das Motto deines Kongresses, ein Licht in der Dunkelheit zu sein, heißt nichts anderes als intensiv und freudvoll und der Veränderung uns anvertrauen, der steten Veränderung uns anvertrauen zu leben. Weil dadurch sind wir so lebendig, ja. Wenn wir uns der Veränderung anvertrauen, sind wir am allerlebendigsten. Ja, wir sind nicht lebendig, wenn wir an irgendwas festhalten, wenn wir irgendwas konservieren, wenn wir irgendwas künstlich am Leben erhalten, was ohnehin keine Lebenskraft mehr hat. Überall dort, wo Freude wartet, wartet Veränderung. Und überall dort, wo Veränderung ist, wartet Freude. Und damit sind wir ein großes Licht. Ja, wenn wir uns eine Kerze anschauen, das ganz simple Beispiel einer Kerze. Eine Kerze braucht Wachs und es muss ihr ständig zufließen. Und sobald kein Wachs mehr fließt, brennt die Kerze auch nicht mehr. Ja, Punkt. Sobald wir kein Holz nachlegen, gibt es kein Feuer. Das heißt, es geht darum, dass wir ständig Feuer nachlegen, dass wir dieses heilige Feuer in uns, dass wir das am Brennen halten. Und dieses heilige Feuer, das sind so drei Zentren in uns, die wir wirklich am Feuer, am Brennen halten dürfen. Das eine ist die Lust und die Lebendigkeit, die Ekstase, die Freude, die Entschiedenheit. Ja. Das zweite ist das Feuer der Liebe in uns, dass wir wirklich unserer Liebe Ausdruck verleihen. Wie viel Freude macht es und wie erhebend ist es, wenn wir sagen, ich liebe dich? Oder wenn wir sagen, ich liebe diesen Himmel und schau mal, wie mir das Herz aufgeht, wenn ich in diese Pflanzen hineinschaue. Schau mal, wie mir das Herz aufgeht. Ich war gestern bei Frau See und ja, ich lebe jetzt hier seit dem Sommer am See. Und du kennst ihn ja, Susanne, weil du mich hier kürzlich besucht hast. Gell? Ich war gestern am See unten und ich sitze auf diesem Steg und ich schaue in das Glitzern auf dem See und ich schaue diesen beraureiften Steg an und ich könnte überfließen. Ja? Das ist Lebendigkeit, das ist Licht in dieser Welt. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand das mitkriegt. Ich sitze auf diesem Steg und ich bin in Ekstase. Ja? Und die dritte Form der Freude und der Lebendigkeit und des Feuers, das wir in uns hüten können, ist dasjenige, wo wir uns wirklich innerlich öffnen für Wahrheit und Weisheit und Zugang zur Quelle. Und wenn wir diese drei Portale offen halten und diese drei Räume nähern und diese drei Räume bewohnen, dann sind wir ein Licht in dieser Welt. Vollkommen egal, ob wir einsam irgendwo in den Bergen wohnen und noch nicht mal irgendjemand weiß, dass es uns gibt, außer unsere Eltern, oder ob wir im Rampenlicht der vollen Öffentlichkeit stehen und Millionen Menschen uns auf der Welt kennen, spielt absolut keine Rolle. Dieses Licht strahlt und es ist ein Licht. Und dafür spielt, und das ist wichtig, gell? Wir müssen dafür nicht in der Öffentlichkeit stehen, um ein Licht in dieser Welt zu sein, weil alles, was wir sind, strahlt in die Welt. Und alles, was wir sind, nährt oder speist sich ein in die kollektive Bewusstheit. Und von daher ist das Wichtigste wirklich, dass wir freudig, lebendig, intensiv, inniglich im Hier und Jetzt genießen, auskosten, sind und alles einfach als Einladung erkennen, immer noch lebendiger zu werden. Das ist es im Grunde genommen.
Ja, großartig. Ich danke dir wirklich. Ich bin sehr, sehr berührt im Herzen von deinen Worten und ich spüre da eine starke Resonanz auch, wie du schon gesagt hast, Katharina, zum Thema des Kongresses. Für mich ist dieses lass dein Licht leuchten, beziehungsweise entfache dein eigenes Licht, ja, in Zeiten der Dunkelheit. Entfache es heißt, sei authentisch und leb. Du hast die heilige Pflicht, sage ich fast, dein Licht leuchten zu lassen, weil und authentisch zu sein, weil nur wenn du dich zeigst, so wie du bist, was du vorhin in der Geschichte erzählt hast, ne, dann können sich andere an dir orientieren. Und nur wenn du dein Licht leuchten lässt, dann kann der Funke auch überfliegen, damit andere auch ihr Licht entzünden können und auch in ihre Größe kommen können. Also ich finde das so frappierend gerade, wie da die Parallelen sind zu dem, was du erzählst. Wirklich großartig.
Ja, und weißt du, das Schöne ist, dass das Ganze ohne, wie soll ich sagen, wenn insbesondere dann am allerkraftvollsten ist, wenn es ohne jede Absicht geschieht. Weil das könnte ja dann auch schon wieder, also man könnte fast dann schon wieder in so eine Manipulation reinkommen, in so einen manipulativen Druck, aber ich muss doch damit und das könnte schon wieder Druck verursachen, ja. Und jegliche Form von Druck ist immer kontraproduktiv. Und deswegen ist das Wichtigste, also tatsächlich bemisst sich vermutlich unser wahres Gewicht daran, wie sehr wir einfach in uns daheim sind und mit ganz platt ausgedrückt glücklich sind. Wie glücklich wir sind. Und in dem Moment, wo wir wirklich glücklich sind. Und glücklich sein ist ja auch etwas, was aus dem Inneren herauskommt. Ja? Das hat nichts mit äußeren Umständen zu tun. Das hat weder was damit zu tun, was wir besitzen, noch mit dem, was andere über uns denken, sondern glücklich zu sein heißt, ich bin mit mir ganz im Reinen. Ich kann mir vergeben, wenn ich zu irgendwas beitrage, was anderen Schmerz oder Kummer oder auch mir Schmerz und Kummer zugefügt hat. Ich kann Friede schließen, ich kann mit offenen Armen auf mich, auf das Leben und auf andere zugehen. Ich kann das, was jetzt und hier ist, einfach genießen und mit allem sein, egal ob es schmerzhaft ist oder freudvoll ist. Das ist glücklich sein und das ist im Grunde genommen was unbeschreiblich Lebendiges. Und das ist etwas, was dann automatisch einfach da ist. Ja, und was wir, wo wir auch im Grunde genommen jeden Tag und jeden Augenblick sterben könnten, weil wir in dem Moment, wo wir so leben, gibt es nichts, womit wir hadern müssten oder was wir bereuen würden oder was wir versäumt hätten. Ja, und das ist das Eigentliche, worum es geht, glaube ich, im Leben. Ja, dass wir am Ende, ich begleite viele Menschen auch im Sterben. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, das zu tun und ganz oft auch ein großer Schmerz, wenn ich nämlich sehe, dass Menschen verzweifelt am Leben festhalten, nicht etwa, weil ihr Leben so lebenswert sei, sondern weil sie so viel Angst vorm Tod haben und vor dem, was danach kommen könnte, wenn sie damit konfrontiert sind, wo sie überall für sich selbst und andere zu Schmerz beigetragen haben und sich das nicht vergeben konnten und andere nicht vergeben konnten. Und das in sich tragen und daran festhalten wie an Gefängnisketten. Und natürlich ist es eine große Freude, jemanden und eine große Ehre, jemanden auf dem Sterbebett zu begleiten in Vergebung und Versöhnung. Aber wenn wir erkennen, dass wir das jeden Tag tun dürfen und dass wir alle irgendwann mal was sagen oder tun oder denken, was wir uns verzeihen und vergeben dürfen. Also ich kann es von mir auf jeden Fall sagen. Ja? Und was es für eine unbeschreibliche Freude und Gnade ist und wie sehr es mich beglückt, wenn ich selbst, also ich spreche da jetzt von mir, weil ich kenne ganze Nächte, in denen ich schweißgebadet lag und mir vorgeworfen habe, oh Gott, was habe ich heute gesagt? Oh meine Güte, ich hätte was ganz anderes sagen müssen. Oh meine Güte, da habe ich so viel Kummer gemacht, da habe ich zu so viel Schmerz beigetragen. Ja. Meine Güte, und dann anfing mich selbst dafür zu bestrafen, ja, und dann. Und seit ich mir einfach dafür vergeben kann und mich umarmen kann und mich lieben kann, weil ich einfach menschlich bin wie wir alle. Ja, wir sind es doch alle. Und wenn wir diese Fähigkeit immer weiter vertiefen, dann entsteht sowas wie eine unbeschreiblich kindlich, freudig, vertrauensvolle Art zu leben, wo wir auch über einen Stolperer, also wo dann sozusagen auch aus etwas, was früher für uns quasi was wie ein Kapitalverbrechen gewesen wäre vom Gewicht her, den wir dem Ganzen beigemessen hätten, wie das jetzt dann dadurch zu einem Stolperer wird. Oh ja, oh, es tut mir leid, dass ich zu dieser Situation beigetragen habe. Ich vergebe mir. Und ich vergebe dir, dass du mit mir diese Situation so erschaffen hast und ich sie mit dir so erschaffen habe. Und ich liebe dich und ich liebe mich. Und ja, das gehört auch zu mir, dass ich so sein kann. Ja? Oder in deinem Seelenbrief hast du vom Vulkan, von der vulkanischen Kraft geschrieben, Susanne. Gell? Und ja, ich vergebe mir, dass ich ein Vulkan sein kann. Und ich kann ein äußerst zerstörender und sehr eruptiver Vulkan sein. Ja, das gehört zu mir. So bin ich. Und das ist auch eine Qualität, Fruchtbarkeit zu leben. Ja, so. Und auf eine Art erkennen wir, wenn wir das so vor uns einfach, wenn wir das so annehmen und so liebevoll uns an dieser Stelle auch annehmen, dass dann das, wovor wir vorher so unglaublich Angst hatten, und das war auch Teil dessen, was ich in meiner Kindheit und Jugend gefürchtet hatte, wenn jemand weiß, was ich für eine zerstörerische Qualität in mir trage, was ich für eine Vulkanin bin, ja, dann werden alle Angst vor mir haben. Naja, jetzt bin ich die Vulkanin. Und ich liebe es. Ich liebe es, dass ich klar sein kann. Und diese Vulkanin bricht jetzt nicht mehr aus und überschüttet ganze Kontinente mit ihrer Glut und ihrem Lava, sondern sie kann es jetzt dosieren und sie kann es jetzt gezielt tun. Und das ist das Wunder dessen, wenn wir die Kraft wirklich annehmen und die Kraft wirklich leben, wie wir sind, dann können wir diese Kraft auch dosieren. Und dann wird es so, wie Plato gesagt hat, ich glaube, es war Plato, ich weiß es nicht genau, da kannst du mich gleich korrigieren, Susanne, es ist die Dosis, die das Gift ausmacht. Und es ist die Dosis, die die Medizin ausmacht. Ja, und wenn wir unser ganzes Augenmerk auf dieses, ich lebe in meinen eigenen Zyklen und bewege mich harmonisch mit ihnen und in Einklang mit ihnen, wenn wir uns in denen bewegen, dann können wir die Dinge tatsächlich dann müssen wir nicht warten, dass irgendwann der große Zusammenbruch kommt, sondern dann erleben wir ein Gebären, ein Großwerden, ein Gedeihen, eine Hochzeit, ein Abnehmen und ein Sterben. Und dann kommt ein neues Gebären. Ja, und es ist nicht mehr so, dass wir den ganz, ganz großen Zusammenbruch erleben müssen, der uns alles entreißt auf einmal und auf allen Ebenen, weil wir eben im Kleinen jeden Tag uns neu gebären. Und deswegen ist dieses in unserer Wahrheit stehen, macht alles so viel einfacher.
Ja, ja, Katharina, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Es war jetzt eine Stunde, die so schnell vergangen ist. Ich hätte niemals gedacht, dass auf die erste Frage schon dieser Vulkan ausbricht, von dem du gesprochen hast, der aber so viel Interessantes wirklich gebracht hat. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Katharina. Und ich bin schon gespannt auf die ganzen anderen Interviews, die ich noch mit dir führen darf, vielleicht eines Tages in den nächsten Kongressen. Und ja, spannend, wirklich sehr, sehr spannend, was das wirklich dieses, das Thema Wahrheit und ich liebe mich in meine eigene Wahrheit hinein, was das doch für einen großen Bereich umfasst. Ne? Mhm. Vielen Dank. Katharina,
Susanne, ich danke dir von ganzem Herzen.
Von Herzen bedankt, auch von mir.
Danke, danke, danke. Und danke allen, die mit uns diesen Weg gehen. Und danke, dass wir alle jetzt in dieser Gnadenzeit auf Erden sind. Danke, ja. Susanne, danke allen.
Vielen Dank, Katharina, danke.
Namaste und allen Segen.
Ja, alles Liebe. Tschüss.